Hörpunkt.
In der Kiste. Zu Besuch in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg.
Und durch diesen Hörpunkttag begleitet sie Olga Rubitschon. Es sind alles Kriminelle, Mörder, Vergewaltiger, Gewaltverbrecher, darunter Alte und Junge, Kranke und Gesunde. Männer, die ihre Taten bereuen, andere, die stolz auf sie sind. Männer außerhalb der Gesellschaft, im Knast, für ein paar Jahre die einen, für immer die anderen. Wie verarbeiten sie, was sie getan haben? Ihr mehr oder weniger verpfuschtes Leben? Wie blicken sie darauf zurück? Der Mensch und die Tat, das Motto dieser Stunde. Einer, der sie, die Gefangenen, bei der Auseinandersetzung mit ihren Taten, mit ihrem Leben unterstützt, das ist der Gefängnispsychologe Jörg Vetter. Maya Brändli hat ihn besucht.
Jörg Vetter ist kein Mann der lauten Worte. Eher einer, der gewohnt ist, zuzuhören, wenn die Gefangenen mit ihren verschiedenen Anliegen zu ihm kommen. Anliegen, die eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen.
Es gibt so verschiedene Phasen. Zum Beispiel die erste Phase ist für die meisten im vorzeitigen Strafvollzug. Sie haben das Urteil noch nicht, können aber schon im Strafvollzug sein, nicht mehr in der Untersuchungshaft. Sie wissen noch nicht, wie lange, was der Richter sagt. Es ist häufig so, dass noch kein Gutachten gemacht worden ist, wenn eines gemacht werden muss. Also sie stehen auch davor, eingeschätzt zu werden von einem psychiatrischen Fachmann.
Da sind die Männer noch nah an ihrem Delikt. Vieles ist offen, ist durcheinander geraten. Sie wissen noch nicht, wie sie sich einleben sollen im Knast.
Dann eine andere Phase ist, wenn das Urteil da ist und der Vollzugsverlauf soweit klar ist, dann können die Dinge in Angriff genommen werden, dann kann man sich einrichten hier. Dann können auch wieder Krisen auftreten bezüglich der Beziehung nach außen. Eine spezifische Phase ist auch wieder vor der Entlassung, wenn das Leben näher kommt und wieder einfährt, wenn alles aufgestört wird durch die Aufregung, die kommen wird.
Die Gefangenen erzählen von ihren Nöten, oft weil diese sie wirklich plagen. Manchmal aber auch nur, weil sie denken, dass sich der Gang zum Psychologen vor dem Richter strafmildernd auswirken könnte. Manche wollen auch nur herausfinden, wie man sich psychologisch korrekt verhalten muss. Wie geht Jörg Vetter damit um, dass er von den Männern nicht nur in Not angegangen wird, sondern oft auch deshalb, weil sie sich einen Vorteil versprechen, ihn instrumentalisieren?
Es ist ja auch legitim, dass man in einer Situation, wo man dann sich selber weitgehend abhanden kommt, wo man in den Händen von anderen ist, dass man da schaut, was gibt es für Möglichkeiten, auf wen kann man sich verlassen oder auch wer bietet Widerstand. Und das ist, finde ich, auch legitim, dass man da ausprobiert. Und natürlich muss man da zum Teil sehr achtsam sein.
Achtsam dem Gefangenen gegenüber. Was ist das für ein Mensch? In welcher Situation? Achtsam aber auch sich selber gegenüber.
Ihm auch zeigen, wer ich bin, wo die Grenzen sind des Psychologen beispielsweise. Kann zum Beispiel sehr vieles nicht machen, also helfen, dass man das bekommt. Einen Platz im Bodybuilding beispielsweise. Oder dass er nicht die Ansprechperson ist, um dem Richter zu sagen, dass der eigentlich eine mildere Strafe kriegen soll.
Seine Aufgabe ist es, zuerst einmal herauszufinden, was da eigentlich passiert ist, wie es zur Tat gekommen ist. Keine einfache Sache.
Die Menschen haben behaupt und auch die Strafgefangenen, die eine Tat gemacht haben, in eine Katastrophe geraten sind, können zum Teil sehr wenig fassen, was da passiert ist. Zum Teil schon. Also ein Drogenhändler, der will Drogenhandel, weil er Geld verdienen will, möglichst rasch. Der hat beispielsweise eine andere Motivationsbasis als jemand, der in eine Katastrophe geraten ist. Dann kann das eine große Not sein, auch eine Desorientierung, bis sogar zu auch traumatischen Anteilen, die auch wieder auf den Täter zurückgeschlagen haben durch das, was er angestellt hat.
In eine Katastrophe geraten. Der eine erschießt seine Frau und steht dann fassungslos vor seinen zwei Kindern. Ein anderer schlägt einen unbekannten Passanten nieder, ein dritter verfängt sich in einer zunehmend brutaler werdenden Kette von Raubüberfällen, ein vierter hat bereits drei Frauen vergewaltigt. Jedes Delikt eine Katastrophe, für Opfer wie für Täter. Wie geht der Psychologe um mit all diesen Katastrophen? Gibt es Menschen, deren Delikte auch ihm einfach zu viel sind, um noch professionelle Distanz wahren zu können? So sitzt ja beispielsweise auch der Kinderschänder Ferrari in Lenzburg.
Ich höre in der Zeitung von einer furchtbaren Tat, wie im Fernsehen etwas. Und das berührt mich beispielsweise sehr, dass ich so ganz normal menschlich reagiere. Ich kriege eine Wut auf diesen Kerl. Dann kommt mir in den Sinn, das könnte einer sein, mit dem ich vielleicht zu tun kriege. Und dann denke ich mir im ersten Moment vielleicht schon, ja nein, mit dem will ich jetzt also wirklich nichts zu tun haben. Wenn jetzt aber ein Patient sich bei mir anmeldet oder zu mir geschickt wird, dann kommt ja ein Wunsch und nicht eine Tat. Und dann ist eine, in gewissem Sinn eine andere Ausgangssituation. Unter Umständen ist es sogar so, dass dann die Tat suchen muss, mir vergegenwärtigen muss, was dieser Mensch, der da ganz anständig ist, freundlich, ja, bezogen, vorsichtig, scheu vielleicht, was der überhaupt angestellt hat, um diese verschiedenen Realitäten zusammenzubringen, einmal für mich auch, für meine Orientierung.
Da kommt ein Mensch und nicht eine Tat. Und diese Menschen müssen, wenn sie ihre Strafe erhalten, damit leben.
Es ist ja klar, diese Leute, die etwas ein schweres Licht gemacht haben, wissen schon auch, warum sie da sind. Und das können sie, müssen sie sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Das hilft schon, sich einzusortieren und wieder dem Sinn wieder zurechtzufinden. Dass man vielleicht eben das Leben draußen verspielt hat, das muss man auch immer wieder realisieren, dass das so ist.
Ganz schwierig ist das, wenn die Strafe auf lebenslänglich lautet oder, was immer häufiger vorkommt, auf Verwahrung. Da gibt es diejenigen, die sich einleben können, vielleicht weil das Gefängnis trotz allem auch eine Art Sicherheit bietet, die es draußen im Leben nie gegeben hat. Aber das ist selten. Normalerweise, erzählt der Psychologe Vetter, sei der Gedanke an Suizid bei denjenigen, die bei normalen geistigen Kräften sind, unvermeidlich.
Ich denke an einen bestimmten Mann auch, der hat dann tatsächlich, also auch für Außenstehende nicht erkennbar, hat er versucht, sich umzubringen. Es ist ihm nicht gelungen. Das war natürlich ein furchtbarer Schlag für ihn selber auch, dass es ihm nicht gelungen ist. Einerseits, und andererseits hat er sich aber wieder auffangen können. Und dann wurde auch sichtbar, dass diese Krise im gewissen Sinne auch eine Möglichkeit war, etwas abzulegen. Wie jetzt mit anderen Voraussetzungen weiterzumachen.
Draußen, in Freiheit, hat jeder Mensch das Recht, sich das Leben zu nehmen. Im Gefängnis nur bedingt. Die Gefangenen sind in der Obhut des Staates. Damit ist dieser ganz direkt mitverantwortlich für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden. Suizid ist insofern im Knast keine Privatsache und Suizidandrohungen werden auch zuweilen entsprechend instrumentalisiert, als politische Waffe oder auch als ganz normaler Ruf nach Hilfe. Aber, meint der Psychologe, wenn jemand sich wirklich umbringen will, kann er das trotzdem tun.
Man ist auch im Gefängnis frei, letztlich. Wenn jemand wirklich bilanzmäßig dazu gekommen ist, dass er sein Leben beenden will, dann wird er wahrscheinlich auch nicht anderen Mitteilung machen davon, sondern sich da still darauf hinarbeiten und dann passiert es und dann manchmal gelingt es dann. Und das kommt dann eigentlich immer überraschend.
Die Zellen sind nachts nicht überwacht und weil die Männer beispielsweise Sackmesser haben dürfen, ist ein sicherer Suizid an sich kein Problem.
Nein, also das soll ja auch ein einigermaßen normales Leben in Anführungszeichen möglich sein. Die Leute sollen nicht in einer Hochsicherheitssituation sein, dauernd beobachtet, dann könnte man das schon weitgehend verhindern. Aber das wäre entsprechend viel größere Distanz zum normalen Leben, wo sie ja wieder hin sollen, die meisten. Unter anderem.
Jürg Vetter, Gefängnispsychologe in Lenzburg, im Beitrag von Maya Brändli. Von ihm stammt auch der folgende Musikwunsch.
Mein Musikwunsch ist ein Stück von Carmen McRae. Sie ist eine Jazzsängerin und hier bei diesem Stück singt sie Stücke von Thelonious Monk. Also das ist das Stück Monkeris the Blues. Ich liebe Monk oder Monk-Adaptationen, weil sie so originell sind, eine leicht schräge Note reinkommen kann. Kann mir auch helfen, so also meinen Geist zu reinigen, so wieder frei zu werden innerlich und so in eine andere Welt zu kommen.
life is your own, but sometimes the cost is dear. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year, it takes some doing. Mongering's the blues you hear, keeping on from year to school, lest you're a fool, but the learning brings you pain. Knowing at once you're just a dunce, trial and error, loss and gain, it takes some slow, slow train, trial and error, loss and gain.
Carmen McRae mit einem Standard von Thelonious Monk, Blue Monk, das ist der Musikwunsch von Jörg Vetter. Und jetzt wieder ein Wunsch eines Gefangenen aus Lenzburg.
Ich möchte hören Khaled von Aisha von Khaled. Genau.
Warum?
Weil die Musik erinnert mir eine gute Zeit. Das wäre.
Thank you.
Slunci, žnik z isti pa. Eli pa si jako te demoa. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux.
SR2 mit Musik, Wünsche, die aus dem Gefängnis Lenzburg kommen. Der Höhepunkt heute verbringt einen ganzen Tag im Gefängnis in Lenzburg und jede unserer 6 Stunden steht unter einem Motto. Diese Stunde unter dem Motto Der Mensch und die Tat. Hätte er schon früher eine Therapie gemacht, als er noch in Freiheit war, so wäre er vielleicht nie im Knast gelandet, meint ein junger Serbe. Angebote hat er gehabt, als er mit familiären Problemen zu kämpfen hatte. Doch Therapie, dachte er damals wie viele seiner Kollegen, sei nichts für harte Jungs. Mit 19 kam er nach Lenzburg in den geschlossenen Vollzug wegen Raubüberfällen. Der Richter hatte in diesem Fall keine therapeutischen Maßnahmen angeordnet. Das heißt, der junge Mann erhielt weder eine Therapie verschrieben, noch hatte er die Chance, seine Strafe in einem betreuten Maßnahmezentrum zu verbringen, um dort wenigstens seine Lehre zu beenden. Für den jungen Täter gab es also weder das eine noch das andere. Maja Brändli.
Statt der für Gewaltdelikte üblichen 2 bis 4 Jahre hat der junge Serbe 4 Jahre und 3 Monate erhalten, und zwar Gefängnis pur, ohne Maßnahme. Eine ungewöhnlich harte Strafe. Normalerweise nämlich verordnen Richter gerade bei jugendlichen Tätern solche Maßnahmen, damit sie sich mit ihrer Tat auseinandersetzen müssen, was in der Regel die Rückfallsquoten verringert. Nicht so beim jungen Serben.
Das hat mich eigentlich auch gewundert zu dieser Zeit, aber sie haben einfach bei mir keine Maßnahmen verlangt, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mit sehr viel gewalttätig vorgegangen bin. Oder ich habe niemanden jetzt irgendwie sehr schwer verletzt oder so. Oder ich habe alle Leute, die ich eigentlich ausgeraubt habe, das ist fast kein Körperkontakt gewesen, oder? Und vielleicht geht es um das, die nehmen das so an, als wäre es kein Gewaltdelikt und dann braucht es auch keine Massnahmen. Eigentlich für die Jungen, wenn ich mir das vorstelle, wäre es 100-mal besser, eine Massnahme zu machen. Das ist 100%ig so. Vor allem mit dem Massnahmenzentrum kann man eine Lehre abschliessen, er hat viel mehr Möglichkeiten, sich wieder einzugliedern ins normale Leben, wenn man so jung ist. Oder?
Er hat zu wenig Gewalt angewendet, um als Gewalttäter verurteilt zu werden. Dafür sitzt er jetzt 4 Jahre im geschlossenen Vollzug. Ihm droht deswegen die Ausweisung, wenn er nach 4 Jahren rauskommt.
Ich würde sagen, so eine Anstalt wie da ist sehr schwierig für die Jungen zu ertragen. Es ist sehr, sehr schwierig. Man muss viel Kraft haben, um das ertragen zu können.
Er hat es schlecht ertragen und hat sich deswegen Hilfe geholt. Zuerst einmal hat er ein Antigewalttraining absolviert, das vor allem auch deswegen, weil er Angst hatte vor seinen Mitgefangenen, deren Reaktionen er nicht einschätzen konnte. Dann hat er sich an den Psychologen gewandt, um mit ihm über seine persönlichen Probleme zu reden, was er niemals hätte tun können mit seinen Mitgefangenen. Obwohl alle im selben Boot sitzen, ist das Sprechen über die Delikte im Knast ein starkes Tabu.
Es ist nicht bei allen so, aber bei den meisten ist es so, weil jeder hat ein Delikt, das im anderen vielleicht nicht gewallen könnte. Oder zum Beispiel, es gibt da jenste Leute wie Kinderschänder oder Vergewaltiger, Mörder, Frauenmörder, alles Mögliche oder Kindermörder. Und dann wird es einfach schwierig, wenn jedem das Delikt sagt, oder? Dann heisst es nachher bei irgendeinem Konflikt, ja, du bist das, der ist das, oder? Und dann kommt das zu Ausschreitungen, wo es eigentlich. Wo jeder will vermeiden im Gefängnis, oder das, und auch draussen, dass man zu solchen Konflikten kommt. Oder? Aber über den Liegerät zwischen den Gefangenen sehr wenig, ja, das stimmt, das ist so. Darum ist es auch für Leute, wie ich, ein Problem gehabt mit den Straftaten, wo ich die begangen habe, oder? Ist sehr gut, so eine Therapie zu machen, weil dann hat man eben einen Gesprächspartner, wo man das kann verarbeiten kann und der hilft einem auch, zu sagen, schauen Sie, das ist besser, das ist schlecht, das ist eigentlich. Habe ich mich nach der Therapie viel reifer gefühlt als früher, oder? Ich habe mich viel stärker gefühlt, oder?
Die Therapie, die er freiwillig und ohne verordnete Maßnahme absolviert hat, habe ihm ganz viele Erkenntnisse und Einsichten beschert. Zum Beispiel habe er vorher nicht realisiert, was ein solcher Überfall für den Überfallenen für eine Katastrophe sein kann. Er, der sich nicht viel dabei dachte, ging davon aus, dass sein Gegenüber, sein Opfer, das irgendwie wegstecken würde. Erst in der Therapie sei ihm klar geworden, was er den Leuten angetan habe.
Und vor allem habe ich Kraft gehabt, mich bei den Opfern zu entschuldigen, oder was ich vorher einfach Angst gehabt, oder wie die reagieren, ob die jetzt sagen, oh, der schreibt uns noch. Ich weiß ja auch selber nicht, wie ich das aufnehmen oder wenn so etwas wird passieren.
Dass er sein Delikt, seine Tat damit nicht wegreden kann, weiß der junge Mann.
2, 3 Leute haben mir einfach zurückgeschrieben und dann sie haben gesagt, eben zum Beispiel, ich zitiere von einem, dass er die Entschuldigung annimmt, aber es vergessen kann er so etwas nicht. Oder? Und das ist mir auch klar. Niemand kann so etwas vergessen und sagen, ja, es ist passiert, tschüss. Er hat mir auch geschrieben, eben, dass er sehr viel Angst gehabt, wo das passiert ist. Und das hat mich eigentlich nachher eigentlich aufgeweckt, was ich gemacht habe. Oder noch mehr gezeigt, das ist falsch gewesen. Oder das kann man nicht machen, irgendjemandem das Geld wegnehmen. Oder der hat ja selber das Geld müssen verdienen. Oder er hat es auch nicht weggenommen.
Angst. Immer wieder kommt diese in unterschiedlichen Zusammenhängen vor in unserem Gespräch.
Bei den ersten zwei Delikten ist es mir sehr schwer gefallen. Ich habe sogar ein Opfer bei der Aussage gesagt, dass ich mehr Angst hatte als er, wo ich ihn ausgeraubt habe. Ich war wirklich verschreckt, was ich eigentlich mache, oder?
Aber der Druck seiner Kollegen, die Angst, sie zu verlieren, wenn er nicht mitmacht, ausgerechnet in einer Zeit, als es in seiner Familie Probleme gab, die Mutter in psychiatrischer Behandlung war, dieser Druck war zu gross.
Und die Familie ist eigentlich sehr schwer. Heutzutage noch, mein Vater verarbeitet es am schwersten, oder? Weil ich habe so viel Zeit mit meinem Vater verbracht. Er hat mich so viele Sachen gelernt. Auch. Er hat mir immer gesagt, du darfst nichts machen, was dir nicht jemand antun will, oder? Aber in dieser Zeit hat man einfach nicht wahrhaben, oder? Ja, die Eltern erzählen ja nur einen Scheissdreck, oder? Obwohl sie eigentlich das Beste für einen wollen, oder?
Und jetzt? Wie fast allen in Lenzburg eingesperrten ausländischen Häftlingen droht auch diesem jungen Mann die Ausschaffung. Wie er diese überstehen soll, wie er in Serbien ohne Ausbildung, ohne Familie seinen Weg auf legale Art und Weise gehen kann, weiß er nicht. Noch hofft er, dass es nicht so weit kommt.
Ausschaffung vielleicht und wenn ja, dann Aufbruch in eine sehr ungewisse Zukunft. Ein junger Serbe im Beitrag von Maja Brändli. Und hier der Musikwunsch.
Haben Sie Jodelmusik? Das würde ich gerne hören. So Jodlermusik. Schweizer Jodlermusik. Ja, das können Sie bringen.
Aber Sie sind kein Schweizer, oder?
Nein, aber ich bin da aufgewachsen.
Und warum ist die Jodlermusik?
Weil es mal etwas anderes ist, oder?
Machen wir aber.
Machen wir. Das freut der Herr Estermann besonders. Herr Estermann. Herr Estermann.
Jetzt bin ich am Bedienen.
Ich habe Jodlermusik gewünscht.
Ja.
Wann kommt die Sendung?
2. Oktober.
2. Oktober. An welcher Zeit?
Von 10 Sie? Bis 16 Uhr.
Bis 10 bis 16 Uhr.
Ein Säuerli, ein Musikwunsch aus dem Gefängnis Lenzburg von einem Insassen, speziell für Herrn Estermann. Und auch die nächste Musik ist der Wunsch eines Gefängnisinsassen von Lenzburg. Es ist der Wunsch von B.K.
Yeşil gözlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Yeşil gözlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Hülya, 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 Hülya. Aşkım beni yakmasın, sana kimse bakmasın. Tut gönül ırmağını, bize doğru akmasın. Aşkım beni yakmasın, sana kimse bakmasın. Tut gönül ırmağını, bize doğru akmasın. Hülya, Hülya, Hülya.
Dir S2 heute mit dem Hörpunkt, mit einem Blick hinter die Mauern des Gefängnisses in Lenzburg. Der Staat ist verantwortlich für Leib und Seele der Gefangenen. Letzteres hat der Staat delegiert an eine katholische Nonne und an einen protestantischen Pfarrer. Zusammen sorgen sie für das Seelenheil der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Meier Brändle hat den protestantischen Pfarrer Andreas Pauli begleitet auf seinem Weg vom alten Gefängnis hinüber ins neue, nahegelegene Zentralgefängnis.
Er müsse gerade rüber ins neue Zentralgefängnis, meint Pfarrer Andreas Pauli. Ich solle ihn doch begleiten. Schleuse auf, Schleuse zu. Okay. 6 Jahre sei er hier in Lenzburg, jetzt Pfarrer.
Ja, es ist auch ein eine andere Arbeit. Aber es hat auch viel mehr zu tun mit dem, was ich eigentlich ursprünglich gelernt habe. Es ist mehr Seelsorge. Eben. Also ich habe sehr viel Gespräche und weniger so Koordinationsaufgaben, wie das in einem Pfarramt üblich ist. Also im Pfarramt viel vor dem Computer oder an Sitzungen oder muss irgendetwas abmachen und das ist hier ein bisschen anders. Hier ist die grösste Zeit, die ich verbringe, ist wirklich direkt mit den Gefangenen. Von dem her ist es fast noch ein bisschen mehr Pfarramt für mich, oder?
Die Seelsorge, ich stelle mir vor, das ist, gerade weil es eben so dicht ist und weil es halt schon spezielle Leute sind, auch, nicht gerade einfach.
Ja, es ist nicht immer einfach, das stimmt. Manchmal hört man auch Geschichten, wenn sie sich ein bisschen beschäftigen oder ein bisschen aufliegen. Auf der anderen Seite, man hat da sehr gute Gespräche und man kann viel lernen.
ich selber habe das Gefühl, ich komme da immer ein bisschen weiter, also in meinem eigenen Denken oder in meinem Glauben.
Die Kirche im Knast ist eine Kirche für alle, erzählt der evangelische Pfarrer. Muslime kommen in seinen Gottesdienst, auch Juden oder Orthodoxe. Einzelne Gruppen machen auch eigene Gottesdienste, die Schwarzen zum Beispiel, von denen es viele hat in Lenzburg.
Es sind viele auch gerade von Nigeria ausgesprochen, viele so Drogendealer, die da hocken.
Und die sind alle was religiös?
Da hat sehr viele enthusiastische Christen, kann man sagen.
Sind Sie wirklich enthusiastisch? Oder?
Nein, ich habe einmal im Monat habe ich so eine Prayership, also es ist auf Englisch und da kommen eigentlich fast nur Schwarze, Afrikaner und das geht dort ziemlich laut her, muss ich sagen. Also da wird viel gesungen und viel gebetet und sie machen auch ein bisschen mit, aber sie sind dort verantwortlich und das kommt mir auch vor wie irgendeine Buschkirche. Mit in Afrika irgendwo. Also das ist sehr spannend. Und sie tun an Gottes Wort verkünden im Sinn, dass sie dort manchmal recht moralisch einander sagen, was eben...
Wo Gott sitzt.
Wo Gott sitzt. Also so, wie ich das gar nicht könnte. Dass sie da über das Delikt und was sie da falsch gemacht haben und so weiter, das kommt immer wieder. Ob sie bei der Gelegenheit.
Aber sonst ist es ja eigentlich eher verpönt, hier im Gefängnis über sein Delikt zu reden, vor allem mit den anderen.
Das ist es so, ja. Das ist es so. Aber der, sie sagen sich einfach, wir haben da die Bibel und das Evangelium und wir wissen eigentlich, was gilt und trotzdem sind wir jetzt hier im Gefängnis. Und dann bitten sie da um Vergebung und so weiter. Viele schämen sich auch für das, was sie gemacht haben. Und das finde ich mir eigentlich wichtig, wenn man so anspricht, weil das muss irgendwie auch ein bisschen vorkommen. Ich tue das selber auch in den Gottesdiensten thematisieren. Und ich merke, dass sie dann auch viel mehr zulassen, als wenn ich irgendwie irgendetwas Liebes und allgemein sage, wenn ich sie auch anspreche darauf, dass sie da ja jetzt in die Situation geraten sind und da zum Teil auch da dafür müssen Verantwortung übernehmen. Dann habe ich sie viel mehr.
Sie reden nicht von Sünder, oder?
Nein, Sünder ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen krass, aber ich sage schon, hey, meine, man kann ja sagen, wir sind alle Sünder, oder? Und wir müssen in dem Sinn nichts voneinander verstecken. Es ist niemand besser als der andere in dem Sinn, das ist schon so.
Aber Sie haben vorhin gesagt, es gibt schon so Sachen, die Sie beschäftigen, wo Ihnen aufstoßen, wo Sie dann finden, ups.
Ja gut, das ist natürlich einerseits auch die Geschichte, die ich da höre, von diesen jungen Männern, was sie schon mitgemacht haben, bis sie überhaupt mal da sind. Von den Illusionen, die sie mitgenommen haben aus ihrer Heimat. Und die Landung, die sie da haben in diesem Gefängnis. Und die Wirklichkeit, das ist schon ein bisschen verrückt, oder? Das ist ja auch ein bisschen ein Abbild von unserer Welt oder von unserer Ordnung, die wir haben. Dass wir eben viel aus Afrika haben, viel aus dem Balkan haben, aus den Armenhäusern sozusagen von Europa. Das beschäftigt mich. Wir haben wenig Gefangene. Aus der Teppichetage. Das verwundert mich immer wieder. Wir haben Drogendealer, die sind meistens sind Afrikaner und selten ist da ein Schweizer dabei, obwohl dass wir ja wissen, dass dort auch Schweizer beteiligt sind. Oder? So Sachen, die beschäftigen dem.
Wer sind denn die Schweizer?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ja, wir, ich denke einfach, die Ausländer haben einfach natürlich schlechtere Chancen. Sie kommen mit einem Pflichtanwalt, müssen mit einem Pflichtanwalt zurechtkommen, mit unserem Rechtssystem. Und ein Schweizer, der irgendein Problem hat oder ein Delikt begangen hat, kann sich ja ganz anders wehren, oder? Das ist sicher ein Grund.
Also sind die Schweizer entweder gar nicht im Gefängnis?
Ja, genau.
Oder sie sind in leichteren Gefängnis?
Also das kann so sein, ja klar, das ist natürlich auch ein Grund. Die Afrikaner sind bei uns im geschlossenen Vollzug, weil wir bei ihnen von einer Fluchtgefahr ausgeht. Und das ist bei den Schweizern ein bisschen weniger schnell gegeben. Und von dem her sind sie noch relativ schnell in einer halboffenen Institution. Und es gibt auch die Lockerungen, Vollzugslockerungen, was es für Afrikaner oder so einfach nicht gibt. Die trifft man nicht aus, oder? So, jetzt kommen wir zum Tor.
Das neue Zentralgefängnis. Ein eleganter Betonklotz auf grüner Wiese, eingepackt in meterhohe Zäune.
da ist Andreas Pauli mit der Frau Brändli.
Gut.
Also, geht ihr voraus.
Pass eintauschen gegen Besucherbadge. Schleuse auf, Schleuse zu.
Ja, jetzt muss man da wieder.
Grau in Grau, soweit das Auge reicht. Einzig am Boden des langen Korridors ab und zu zwei gelbe, auf den Boden gezeichnete Füße.
Da müssen die Pfannigen herstellen und dann werden sie irgendwie untersuchen.
Schmeckt alles noch ganz frisch.
Ja, das ist es so. Es ist noch ganz neu.
Atemberaubende, in Beton gegossene Nüchternheit. Auch das Büro des Pfarrers.
Ziemlich. Wie soll man das beschreiben? Klösterlich.
Gut, nicht schlecht. Man kann ja daher sitzen, ist das gut.
Der Pfarrer behält seinen Humor und erzählt lieber von den schönen Seiten seiner Arbeit.
Die Schweizer sind ja im Allgemeinen nicht sehr religiös. Und das ist gar nicht der Fall bei den vielen Ausländern. Die sind gar sehr religiös. Und das ist für mich natürlich spannend, muss ich zugeben. Oder sie hören auf mich, also tun mir... Ich respektiere mich, ich kann auch viel sagen, was ich vielleicht sonst nicht so sagen könnte.
Was zum Beispiel?
Eines der Themen ist, dass sie müssen probieren, ihr Leben so zu akzeptieren, wie es jetzt ist. Obwohl, das ist ja ein bisschen viel verlangt, aber das ist wichtig, dass sie ihre Situation akzeptieren. Und dass viele sind auch im Stress gewesen vorher, haben unbedingt mehr wollen. Und jetzt sind sie plötzlich da und müssen sich besinnen auf das, was im Leben wirklich zählt.
Und das ist?
Ja, es ist sich freuen an ganz kleinen Sachen. Das kann ich eigentlich bei den Afrikanern ein bisschen anschauen. Sie freuen sich schon, wenn sie am Morgen aufstehen. Obwohl das ja ihre Situation wirklich nicht extrem glamourös ist. Sie sagen, ich bin gesund, ich stehe auf, ich kann schlafen, ich sehe meine Kollegen und eigentlich geht es mir schon ganz gut.
Was sagen Sie einem Verwalter, was der Sinn vom Leben ist, wenn er bis Lebensende da drinnen ist?
Ich probiere schon, ihm zu helfen, dass er irgendwie mit dem Leben, das er hier hat, dass er das als sein Leben akzeptiert. Und dass er vielleicht, dass wir auch, wenn wir, ich habe noch eine Gruppe, wo vor allem Schweizer dabei sind, dass wir auch dort schauen können, dass wir eine gute Atmosphäre haben, dass wir einen Moment haben, wo man so ein bisschen normal miteinander reden kann oder auch vielleicht einen Kaffee trinken kann.
Wie kommen die Leute da rein? Sie haben gesagt, sie seien im Schnitt viel religiöser als die Schweizer, weil sie eben viele Ausländer sind.
Ja.
Ihre Religion, die ja doch noch irgendwie verbindliche Leitplanken setzt, im Gegensatz zu uns, wo man sagt, Religion spielt keine Rolle mehr. Und dann sind sie aber gleich da im Knast.
Ja, das ist natürlich genau ein grosses Problem. Ich kann da nicht so viel dazu sagen. Das ist jetzt natürlich, so ein bisschen vom Evangelium her könnte ich sagen, wenn sie natürlich wirklich ein reumütiges Herz haben, dann können sie auf Vergebung hoffen, und zwar sofort. Das ist anders als jetzt im Staat, wo natürlich ein Vergehen tut ahnden und wo es in dem Sinne keine Gnade gibt. Ich meine, da wird einfach abgerechnet. Manchmal lang, sehr lang, und eben die Leute werden behaftet auf diesem Delikt. Im Glauben oder so kann man sagen, also es ist möglich, dass Gott dem vergeben kann. Auch wenn man noch dahin hockt. Und die Strafe muss natürlich absitzen. Und für viele ist, also mindestens kommt es mir so entgegen, ist es fast noch wichtiger, dass sie das Gefühl haben, sie sind akzeptiert. Und das ist natürlich eine Botschaft, irgendwie zu sagen, Gott hat sie gern. Also wie sie sind mit ihren dunklen Seiten, das ist manchmal sehr schwierig, das zu vertreten. Das kommt schon noch ein bisschen aufs Delikt drauf an, oder? Dort hat es bei mir manchmal auch ein bisschen Grenzen, aber im Grunde ist ja das Botschaft. Dass sie auch, sie müssen auch lernen, sich selber zu vergeben. Also das ist wegen dem, dass sie nicht gerne davon reden. Weil das ist sehr schwer. Es ist natürlich einfach für uns, über einen Mörder irgendetwas zu denken. Aber dass sie sich selber können vergeben und akzeptieren, das denke ich, das ist ganz ein wichtiger Schritt. Mir ein Anliegen. Und die Erwartungen von den denen, die lange da drin sind, sind natürlich anders als die, die nur kurz sind und wissen, dass sie wieder rauskommen. Die da lange da drin sind, die sind erpicht auf jedes kleine Privileg, oder? Die sind sehr froh für alles, was man für sie macht und so.
Also mir kommt es manchmal vor, wie man eine Familie wäre. Oder? Also wenn jetzt jemand zu mir in die Gruppe kommt und vielleicht noch ins Einzelgespräch, dann sehe ich die Person 1 bis 2 Mal pro Woche und das über Jahre. Also das habe ich draussen nicht. Sättige Bekanntschaften, meine Frau vielleicht, aber sonst kenne ich niemanden, der über so lange Zeit so manchmal zusammen bin. Oder? Das ist schon interessant. Es kann manchmal auch ein bisschen... Also das ist nicht einfach, das dann auszuhalten, oder? Stunde um Stunde, ja.
Also Sie haben dann in dem Sinne auch lebenslänglich?
Das ist schon so, das sagen Sie mir, das ist natürlich auch ein bisschen die Witzchen, die wir machen untereinander, das ist schon so gut lebenslänglich. Ja, ich habe natürlich ein Amtsleben. Ich erzähle das auch. Ich erzähle auch, wenn ich in der Ferien war oder wenn ich irgendetwas Schönes gemacht habe, solange es nicht irgendwie allzu privat ist, würde ich das auch gerne erzählen. Und eigentlich nehmen sie auch ein bisschen Anteil an dem. Also das sagen so, ich gehe jetzt wieder mal ein bisschen in die Berge, weil sie jetzt das nicht können, mache jetzt das für sie und so. Und das, das finden sie aber noch ganz lustig, akzeptieren es sehr gut. Also ich sage auch, es ist eine lustiger, also allgemein vielen Gefangenen ist es ein Anliegen, dass es mir gut geht. Das merkt man auch. Sie sagen, wir brauchen euch noch, wir wollen, dass es euch gut geht, dass ihr zufrieden seid, dass ihr möglichst lange noch kommt.
Also irgendwie machen Sie aber nie den Eindruck in Ihrem Job.
Im Prinzip schon, ja. Es ist wichtig. Ich kann mich ja nicht ankratzen. Ich habe ja da in meinem anderen Büro der Satz drin, lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern suche das Gute. Und das ist natürlich auch mein Motto. Das ist wichtig. Man muss auch ein bisschen machen können, sonst ist das nicht zum Aushalten.
Ja. Andreas Pauli, Pfarrer in der Strafvollzugsanstalt Lenzburg, im Beitrag von Maya Brandli. Sie können ausgewählte Beiträge des heutigen Höhepunkts bestellen auf einer Doppel-CD bis zum 22. Oktober beim Radiokiosk für 39,90 Franken. Die Adresse im Internet radiokiosk.ch oder per Telefon 0848 840 800. Trouble is a friend. Diese Musik wünscht sich der Gefangene AZ. Und warum? Weil es einfach stimmt.
Forget as you ease on down my road.
Trouble is a Friend mit Lenka. Das Musikprogramm dieses Hörpunkts ist ganz und gar in Lenzburg entstanden, in der Strafvollzugsanstalt. Musikwünsche von Gefangenen und Musikwünsche von Mitarbeitenden, die hören Sie während dieser 6 Stunden. Und hier kommt der nächste.
Mein Name ist Heidi Gautschi und ich arbeite hier als Direktionsassistentin und bin schon seit 11 Jahren hier und gefällt mir nach wie vor sehr gut. Und jetzt kommt gerade jemand rein. Soll ich es auftun? Oder?
Okay. Guten Abend.
Morgen, danke schön. Ja, und mein Musikwunsch wäre von Tiziano Ferro, Alla mia età. Sie gefällt mir, weil es italienische Musik ist, voluminös, ist einfach schön zum Hören. Ich habe immer schon gerne italienische Musik gehört.
Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Ed io mi chiedo, ora che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Insulti per l'errore di un rigore. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. Certo che facile non è mai stato. Osservavo la vita come l'osserva un cieco. Perché ciò che è detto può far male. Però ciò che è scritto può ferire per morire. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. E che la vita ti riservi ciò che serve, spero. Che piangerai per cose brutte, cose belle, spero. Senza rancore, che le tue paure siano pure. L'allegria mancata poi diventi amore. Anche se è perché solamente il caos della retorica confonde i gesti e le parole, le modifica. E è perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato. E ciò che dice lui l'ho ascoltato di notte alla mia età. Di notte alla mia.
Con la filosofia del grande Snaporaz.
Abbiamo scelto che non volevamo scendere da questa giostra che ci fa girare la testa e che ci tiene in orbita, 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 ci tiene in orbita. Dentro una giungla sopra un tetto di Parigi, mentre ammiravo le tue ali di farfalla, abbiamo immaginato di essere felici come due bimbi proprietari di una stella. In una febbre tropicale al polo sud sognai i miei vecchi sorridenti in riva al mare, mentre guardavano la mia barca andare via, benedicendo la mia rotta dentro al cuore. Perché ogni tempo porta dentro un dispiacere, perché ogni giorno porta dentro un po' d'amore che ci tiene in orbita, 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 ci tiene in orbita. Immaginato meno spreco di dolore, ho visto appesa al muro l'onda di Hokusai, mi ha ricordato che ogni cosa può cambiare, su questa giostra che ci fa girare la testa e che ci tiene in orbita, 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 ci tiene in orbita.
Giovanotti in Orbita und davor Tiziano Ferro alla mia età.